Hallo Freunde, draußen an den mysteriösen Fernsehgeräten und Radiogeräten und Funkgeräten und an allem. Hier ist wieder eure allseits beliebte Crossroad Crew mit dem zweiten Teil unserer Debütfolge. Wir hatten das letzte Mal jeder drei Alben, wo wir davon überzeugt waren, dass es zu den besten Debüts aller Zeiten gehört. Und es gibt aber allerdings auch noch das Gegensätzliche, und das wollen wir heute machen. Und zwar Bands, die groß sind, die richtig gut Fahrt aufgenommen haben, aber ihr Debüt total vermasselt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und also, wenn ihr seht, es gibt sowohl diejenigen, die alles schön gesammelt haben und auf ihr Debüt gebracht haben, für manche ist es sogar das Debüt der beste Erguss aller Zeiten gewesen. Und dann gibt es diejenigen, die komplett, warum auch immer, im Sumpf gelandet sind. Und ab dem zweiten Album dann wurde alles wunderbar und schön und gut. Hallo, liebe Crossroad Crew. Ihr kennt die Leute
hier.
Felix, der Tom, der Mats und der Tobi. Und ich würde einfach sagen, ich denke, wir machen jeder drei Alben. Jeder drei Alben. Wobei mich natürlich das erste Mal, das war sehr faszinierend, ist, ich würde erst mal fragen, warum glaubt ihr denn, dass das so ist? Warum können einige Bands mit ihrem Debüt richtig steil gehen und andere verkacken das? Woran liegt das?
Tja, gute Frage. Ich finde, teilweise hat es einfach auch mit der Zeit zu tun, in der es die Band sozusagen gestartet ist. Eine Band, die vielleicht erst in der jüngsten Zeit gestartet hat, hatte ja relativ viel, ich sag mal, Einflüsse und Möglichkeiten, sich irgendwie inspirieren zu lassen. Und wenn du jetzt aber irgendwie zurückgehst in die 60er, 70er und dort vielleicht ein neues Genre irgendwie begründest, kannst du halt auch irgendwie in die Kacke greifen und kannst halt vielleicht dir was Geiles ausgedacht haben, aber dann kriegst du es nicht so umgesetzt, wie du es dir eigentlich gedacht hast. Oder der Sound gibt es halt noch nicht her zu der Zeit, war deutlich schwieriger, einen geilen Sound zu generieren. Ist heute auch alles einfacher geworden.
Ich glaube, es war in den 70er Jahren, also wenn man klingt, wie beschissen heutzutage alles klingt, glaube ich, dass das nicht ganz stimmt. Wenn man jetzt die 70er Jahre, die klingen fantastisch. Da klingt sogar jede drittklassige Band fantastisch. Das kann man heute nicht wirklich sagen. Aber es kommt natürlich darauf an, in welcher Klangästhetik man irgendwie aufgewachsen ist.
Ne? Also, ja, klar.
Heute benutzt jeder Pro Tools und diesen ganzen Scheißdreck und deswegen ist die Musik auch völlig uninteressant, kalt und leblos in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch die berühmten Ausnahmen, aber so Musik als Ganzes wird ja nur noch durch Computer gemacht, da spielt ja heutzutage fast keiner mehr. Selbst die Metal-Bands, Amon Amarth zum Beispiel, die tun zwar so, als würden sie eine Gitarre spielen, aber da kommt am Schluss keine Gitarre raus, so hört sich keine Gitarre an, ist alles Computer-Techno-Scheiß. Weißt du? So.
Alles Gitarre. Einmal rundum watschen hier.
Ja, muss man schon mal machen. Ja, Felix, komm, start doch du jetzt gleich mal mit deinem ersten Loser, mit deinem ersten Rohrkrepierer.
Ja, mein erster Rohrkrepierer wird sein, ein großer Name, logischerweise, weil davon haben wir es ja vor allem, und dessen erstes Album, beziehungsweise die Band, Alice Cooper ist da meine Wahl mit Pretties for You. 1969, wenn ich mich nicht täusche und wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, weil ich linse gerade auf mein Zettelchen neben mir. Und ja, was man halt von Alice Cooper kennt, von den Alben, von dem guten Herrn, der Schockrock, würde ich es jetzt mal bezeichnen, mit so auf ein Level gehoben hat, wie kaum ein anderer oder wie kein anderer. Aber das erste Album, ja, also Alice Cooper und Kiss sind die beiden großen Namen, die mich persönlich ja zum Rock und Metal gebracht haben, sozusagen. Und gerade als kleiner Bub, der Alice Cooper richtig geil fand und der sich dann auch immer wieder Alben geholt hat und dann irgendwann bei Pretties for You gelandet ist, da denkt man dann schon, okay, ist das wirklich Alice Cooper, was ich gerade höre? Ja. Weil das geht halt in eine ganz andere Richtung. Also da ist von Poison oder sowas noch nichts zu hören, logischerweise. Pretties for You, sehr gediegen. Ja, sehr brav, bisschen rockig, ein bisschen bluesig, ein Mix, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Wenn man mal so bei der Alice Cooper Diskografie vorbeischaut, dann landet es jetzt nicht unbedingt in den Top Ten. Sagen wir es mal nett.
Aber da stimmt das, was der Tobi vorhin gesagt hat. Da ist der Zeitumbruch, gerade Ende der 60er Jahre. Da hat sich ja, das war ja so eine Ursuppe, da hat jeder noch getastet, wo er irgendwie hingeht. Ne? Das Blutier-Album zum Beispiel, was in der Zeit rauskam, das ist, wenn du den Rest von Blutier anhörst, ist ja kein Album hört sich mehr so brutal, stoner, heftig an wie das erste eben, das Vincebus Eruptum. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, aber das ist eine völlig andere Band plötzlich. Und ich glaube, dass es vielen so ging. Na, im Falle von Blutier ist es natürlich, dass ihnen was gelungen ist. Aber im Fall von Alice Cooper jetzt irgendwie, der hat noch ein bisschen Nachhilfe gebraucht. Ne?
Er hat ein bisschen Anlauf gebraucht.
Ja. Matze, wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, ich fand die Vorgabe ja recht interessant, habe mich aber dann wundersamerweise relativ schwer getan, jetzt richtig die ganz, ganz massiven Rockabierer zu finden, gerade bei den großen Bands. Die Sachen, die ich jetzt dann doch rausgefunden habe, diese, ja, meine drei, die sind jetzt für sich genommen jetzt nicht wirklich ganz, ganz für die Tonne, aber im Vergleich zum restlichen Oeuvre sind sie es. Also sie sind eigentlich erst in der Relation, werden sie zum Stinker für sich selber. Na gut, okay. Also und ja, es war irgendwie lustig. Also von den großen Bands blieb da nicht so viel übrig. Aber ich habe dann doch etwas gefunden, wo ich mir sage, ja, jahrelang probiert daran zu kommen, aber hau weg, vergiss es. die erste Paradise Lost Paradise. Nein, ist es nicht. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir hatten ja die Death Doom, das Death Doom Special und ja, man muss dieses Album nennen, weil es einfach gerade, ja, gerade aus dem Grund, weil es einfach zeitlich sehr, sehr früh dran war und für das Genre wirklich nicht unwichtig war, also 1990. Nur ganz ehrlich, also es ist, ich meine, 1990 kam auch Winter raus, Into Darkness und Dream Death hat es ja da auch schon gegeben und es ist gerade die zwei Namen, gerade die zwei Alben dieser Band sind 10-mal geiler, tighter und innovativer und abwechslungsreicher auf den Punkt gespielt als das hier. Das ist teilweise, also teilweise ist es wirklich unanhörbar, muss man echt sagen. Es rumpelt, es ist untight. Man hat das Gefühl, keiner weiß hier eigentlich, was er macht. Und natürlich so ein bisschen in den Grundzügen schimmert da schon durch, was das Genre später mal ausmachen soll. Also diese schwere verbunden mit Death Metal Growls, ja, das steckte damals alles nur in den Kinderschuhen und man kann es unter einer Art Geburtsweh verbuchen, aber ich finde mehr nicht. Also Lost Paradise, weg damit und es ist wirklich, also Gothic danach, also der Quantensprung, ist eigentlich fast nicht erklärbar, aber umso erfreulicher. Ja, also ich habe es jetzt gerade vor der Sendung wieder probiert, aber es bleibt ums Arschlecken nichts hängen und ja, tschüss und ab.
Tschüss. Geburtsweh finde ich schön bezeichnet.
Ja, wirklich wehen, ja.
Das ist schlecht. Doch mal ein vernichtendes Urteil, Tobi.
Ja, man muss auch mal.
Muss ja, man. War gut vorgetragen, Mensch. Tobi, hast du gesagt?
Das ja, also ich weiß nicht, wir sehen und wir machen so rum, oder? So Beugel, Beugel, Beugel.
Genau, kann ich gerne.
Wir machen den Donut hier.
Okay, dann ab in den Donut. Ich fange mal mit was Unmetallischem an, zur Ausnahme diesmal. Und lande bei Amy Winehouse, weil ich habe da Ewigkeiten auch gebraucht, um da irgendwie das erste Album so ein bisschen wertschätzen zu können. Und mir geht es da ein bisschen wie Mats mit dem ersten Paradise Lost Album. Ich komme da nicht ran. Ich finde es großartig, was die Frau auf Back to Black gemacht hat und so eine unvergleichliche Stimme und Songwriterin gewesen. Aber auf dem ersten Album, Frank, kommt sie einfach nicht aus dem Arsch. Das ist irgendwie so eine ganz komische Kombination aus zu verkopften Jazz-Einlagen, die dann doch probiert werden, irgendwie poppig aufzubereiten, und im Endeffekt meandert das alles so vor sich hin, ohne so richtig irgendwie auf den Punkt zu kommen. Und obwohl das relativ abgeräumt hat und vor allem in Großbritannien irgendwie so gefeiert wurde, komme ich da überhaupt nicht ran. Also gerade im Vergleich zum Nachfolger, dann ist es für mich richtig lauwarme Suppe irgendwie. Und das ist so ein Album, wo ich es erstaunlich finde, sozusagen, was danach dann noch rauskam, auch wenn es leider dann nur noch ein Album war, aber das für mich, ja, ein absoluter Stinker.
Ich kann da jetzt leider gar nichts dazu sagen, weil ich das erste Album von ihr gar nicht kenne, gar nicht gehört habe.
Tja, hast nichts verpasst.
Aber es steht natürlich total im Schatten von Back to Black. Also ich
Ja, es ist eben, vielleicht manchmal verdrängt man ja auch, dass es sowas wie ein erstes Album von jemandem gab, der sowieso fast keine Biografie, also nichts groß gemacht hat. Und dann stützt man sich. Na, die Stimme ist ja, Back to Black ist ja, was für eine Stimme. Ich meine,
Ja, genau.
boah. Weißt du, und da ist es wirklich, da merkst du erstmal, wie schade das ist, dass wir den Menschen so früh verloren haben, weil da wäre mit Sicherheit noch was gegangen, also so auch
Definitiv,
künstlerisch.
ja. Ja, das denke ich auch. Und gerade auf dem ersten, selbst die Stimme, du hast die in ihren Ansätzen natürlich da und du weißt, wo das dann hingeht, gerade wenn man das Rote Album kennt. Aber es ist alles so, na, im Endeffekt, was Mats zu Paradise Lost gesagt hat, es ist so ein komisches Grundrauschen da, aber du denkst, ja, die Elemente hat es irgendwie, aber es ist auch irgendwie nichts Ganzes geworden. Deswegen, Gott sei Dank, hat der Frau noch mal jemand eine Chance gegeben, gesagt, komm, jetzt machen wir mal neu ein ordentliches.
Sonst wird sie
Bin auch
vielleicht gar
sehr
keiner
froh.
kennen, gell? Das muss man ja auch, sonst
Ja,
wäre sie
ne? Das
vielleicht.
kann halt auch sein.
Na gut, vielleicht wird sie dann aber auch noch leben. Also, das ist immer so eine, diese Was-wäre-wenn-Geschichte. Ja,
Alles
geil.
seine Vor- und Nachteile.
Ja, Tom.
Ja, ich
Wollte
nenne
Guns
mal
N'
eine
Roses
Gruppe
nennen,
gern.
stimmt's?
Was? Nein, nein.
Mein
Da haben wir schon mal im
Spaß.
letzten Mal.
Ja, ich weiß.
Aber ich nenne auch eine große Band. Und zwar die Rolling Stones mit ihrem ersten Album.
Die hatte ich auch, hatte ich fast auch schon, ja,
Gut.
die hatte ich auch schon, ja.
Ich habe mir über, also ich würde es sogar stellvertretend für die Anfang 60er Rockalben nehmen, weil es eben eine Zeit war, in der es noch gar nicht so üblich war, eigene Songs zu schreiben. Und das merkst du bei dem Album natürlich sehr stark, weil es gibt nur einen einzigen Song, der von Mick Jagger und Keith Richards darauf geschrieben worden ist. Der Rest sind Cover, die auch zum Teil sehr gut sind. Also Route 66 ist, glaube ich, in der Rolling Stone-Version so mit die bekannteste Interpretation dieses Songs. Aber mir taugt es nicht so richtig, weil es eben noch nicht diesen Bandcharakter hat, für die man sie dann später kennt. Also das ist mir alles ein bisschen zu seelenlos. Das ist natürlich musikhistorisch sehr interessant zu betrachten, weil du da merkst, wie sich die Musik langsam entwickelt, wie auch die Leute dann sukzessive in Masse anfangen, selber viele Songs zu schreiben. Und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich interessant, aber so als Album mir das anzuhören, ich habe es auch ewig nicht mehr gehört, nicht mehr in Vorbereitung auf die Sendung, aber ja, das ist also für mich in einer Reihe auch mit dem frühen Beatles-Album, wobei ich den eher mehr abgewinnen kann als dem der ersten Stone-Platte, aber so die Sachen, wo noch wenig Eigenmaterial drauf ist, das taugt mir eigentlich bei keinem Musiker aus der Zeit was.
Das kommt ja noch aus dieser Blues-Tradition raus, die ne, so aus den 50er Jahren rausgeschwappt. Damals hat man ja auch nicht von Coverversionen gesprochen, sondern war es völlig klar, dass du zuerst mal als junger Artist oder junger Künstler erstmal die Standards drauf hast und für dich so interpretierst. So, das war ja das, zwar das ein, einerseits das Interessante, was ja immer wieder die Hardrock-Bands dann gemacht haben. Die Doors haben das gemacht, Led Zeppelin, alle haben das ja auch ein bisschen gemacht, so adaptiert. Aber wie du sagst, so am Anfang. Da ist nichts. Bei den Stones ist es sowieso verwunderlich. Also, wenn man denkt, dass gerade Jagger und Richard so die mitunter das beste Songwriter-Duo dann aller Zeiten mit wurde, neben Lennon und McCartney und Bob Dylan. Und da war irgendwie gar nichts. Man musste ihnen erst mal sagen: Hey, die Beatles machen das, jetzt macht ihr das doch bitte auch. Und dass das dann natürlich so hervorragend klappt. Ne? Also, ja, es ist eine spannende Zeit, eben gerade die 60er Jahre, wo sich alles noch so aus dem Nebel herauskristallisiert hat. Finde ich auch ziemlich spannend. Ja, hätte ich fast auch gehabt, Rolling Stones Album, ja. Bei mir war es dann mein erstes, eigentlich witzig jetzt bei der Band. Wir sprechen hier von zwei Debüts Und warum das so ist, erkläre ich euch jetzt natürlich gleich. Es handelt sich um Motorhead. Und zwar haben die 1975 ja On Peril gemacht, kam aber erst 1979 raus. Aber das war eigentlich das erste Album. Und nachdem er von Hawkwind rausgeschmissen worden ist, weil er an der kanadischen Grenze ja mit feinen Sachen erwischt worden ist irgendwie, das On Peril, da war noch der Larry Wallace als Gitarrist drauf. Der Animal Taylor war da noch, war schon dabei, aber der Wallace von Pink Fairies hat er den genommen. Und das Album hört sich wirklich finster an. Also wenn man Motorhead kennt, das hört sich an. Ich weiß auch nicht, die Songs sind alle da und Lemmy krächzt wie eh und je. Aber die haben nie wieder so eine schlechte Qualität im Studio rübergebracht. Da kommt kein, das ist völlig leblos. Und auch das erste Debüt, das Motorhead, wo der Snaggletooth das erste Mal rauskam, das ja das eigentliche Debüt ist, wenn man es will, obwohl On Peril das erste Mal aufgenommen wurde, finde ich das im Gegensatz dann, wenn man jetzt Overkill vergleicht, das nächste Album dann, das ist ein Quantensprung. Und nicht allein von den Songs, da ich meine, auf dem ersten Album ist Motorhead drauf und Lost Johnny und die ganzen guten Sachen auch. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das Studio hat in dieser Zeit noch Schwierigkeiten gehabt, so einen Höllenlärm von Lemmy und von Motorhead irgendwie wirklich vernünftig einzufangen. Weil Motorhead war ja zu der Zeit die lauteste und brutalste Band, allein vom sonischen Ausbruch her. Und ich glaube, dass es daran liegt, weil anders kann ich mir es nicht erklären, dass die Toningenieure gar nicht gewusst haben, wie man diesen verrückten Sound jetzt einfangen soll. Ne? Der ja eigentlich schon ziemlich punkig und desaströs laut irgendwie war, weil Lemmy ja immer alle Verstärker auf 180 haben wollte. Und ich glaube, ähnliches Problem war Anfang der 80er Jahre, wo der Heavy Metal zum Thrash Metal überging. Das ist ja manchmal Schlagzeug-Sounds, da kriegst du zum Haare raufen. Ich glaube, da war es ein ähnlicher Fall, dass man noch gar nicht wusste, wie man so harte Bands, wie man die vernünftig einfängt. Und bei Motorhead, wie gesagt, das Motorhead-Album, Motorhead selber geht noch, obwohl das das eigentliche Debüt ist, aber mir ging es um On Peril, das dann 79 nachgeschoben wurde, wo es dann der Erfolg ja schon da war. Und das ist wirklich desaströs, das schlechteste Album überhaupt von allen Motorhead-Sachen. Die haben nie wieder so scheiße geklungen. Gar nicht eingefangen, diese ganze Live-Dynamik, dieses ganze Rock'n'Roll-Feeling, was Motorhead ja auch hat. Ne? Deswegen für mich ein eindeutiger Flop, auch wenn es auf Motorhead steht, findet man es trotzdem gut, sammelt es trotzdem. Aber für mich in keinster Weise, im ganzen Katalog gibt es keinen so einen Stinker mehr wie On Peril.
Ja, das ist aber ein übelst Beispiel. Ich habe heute witzigerweise erst so eine Doku über einen norwegischen Black Metal gesehen, die Helvete. Und da ging es auch hier um den Pitten, der in den Greghallen-Studios halt die ganzen Black-Metal-Bands dann aufgenommen hat. Und da war es ja auch so, dass er am Anfang halt überhaupt nicht wusste, okay, wie soll ich denn damit umgehen, wie positioniere ich die? Es war halt völlig unbekannter Krach erstmal. Und er war halt einer der wenigen, der gesagt hat, gut, ich überlege mir jetzt was, wie ich das so geordnet kriege, dass das auf einmal nach Musik klingt. So, und wahrscheinlich wird es dort genauso gewesen sein. So dieser Ansatzpunkt, wo man einfach erstmal überfordert ist mit, okay, es ist super laut alles. Wie kriege ich da irgendwie eine Differenz zwischen den Instrumente?
Ja, ich meine, das ist ja eben, von Frequenzen hat man damals noch nicht so die Ahnung gehabt wie heute, wo man alles messen kann und natürlich durchs Digitale. Ich meine, das Digitale hat ja nicht nur Nachteile, ist ja schon klar, weißt du so. Aber damals, da hattest du deine Mikrofonie und die Mikrofonie, die konnte alles verändern. Weißt du, der gleiche Raum, Mikrofon irgendwo anders hingestellt und man hat das ja alles von Verstärker und weiß der Kuckuck was. Ist gar nicht so einfach gewesen damals, glaube ich, irgendwie, obwohl, und in den 70ern, wenn dann sowas wie Motorhead ums Eck kommt, alter Schwede, ich denke, da bist du schon mal erstmal aufgeschmissen.
Auf jeden Fall, definitiv.
Felix.
Ja, so schnell geht's weiter. Irgendwie sind wir heute richtig rasant unterwegs. Gefällt mir.
Ja. Das sind Speedfreaks.
Speedfreaks.
Apropos Motorhead, ja.
Ich nehme jetzt dieses Mal eine deutsche Heavy-Metal-Band. Und zwar ein Album, das genau gleich heißt wie die Band selbst auch, wo ich zum ersten Mal reingehört habe und gedacht habe, ist er das wirklich? Ist er das? Ist er das? Oder ist es nicht? Except mit Except. Ich kann mit diesem Album überhaupt nichts anfangen, persönlich. Was danach kam, Balls to the Wall, Metal Heart und so weiter, diese
Breaker.
Ja, klassischen Alben einfach von Accept, die auch wirklich hart klingen, wo Udo Dirkschneider auch seine unheimlich krächzendste Stimme dann auspackt. die ich dann auch genau in dieser Phase großartig finde. Heute kann ich mit Accept auch nicht mehr so viel anfangen, taugt mir einfach nicht mehr so. Aber das erste Album, nochmal ganz andere Geschichte, weil das eben auch die Dirk-Schneider-Zeit war. Aber damit, ich kann einfach praktisch nichts mit diesem Album anfangen. Da fehlt es mir an allem. Ich finde den Sound nicht gut, ich finde die Stimme von Dirk Schneider nicht gut. Oh, da kommt sehr viel zusammen.
Ja, Accept. Ja.
Also kann ich, also da echt coole Wahl, kann ich mich nur anschließen. Ich würde sogar sagen, also man kann auch weitergehen als das Debüt bei Accept. Und also ich muss sagen, die I'm a Rebel und aber auch in Abstrichen die Breaker, die immer so abgekultet wird. Mal ganz ehrlich, also so richtig, richtig arschgeil wurden die wirklich mit Restless in the Wild. Davor, ja, einzelne Songs, aber die haben wirklich sich daran getastet und wirklich sich, was man halt leider wenigen Bands mehr zugesteht, sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich zu entwickeln. Und ja, aber, ja, coole Wahl.
Ja, Accept, ja. Wobei ich wirklich sagen muss auch, also damals hat man die natürlich, alle haben wir die gehört, aber bei mir ist das Balls to the Wall-Ding schon komisch gewesen. Also, wo ich das Cover schon das erste Mal gesehen habe, wollte ich es ja schon gleich gar nicht kaufen, um ehrlich zu sein. Dann habe ich sie doch gekauft und dann war sie ganz okay. Aber nach Restless and Wild, man hat halt dann geguckt, also wir haben Restless and Wild gehört und so weiter. Klar, kultig mit Heidi, Heidu, Heida, logischerweise. Und es war damals wirklich ein Brett, wo es noch kein Thrash-Metal gab. Das war eigentlich schon Thrash. Das Anfangsding, das war brutal. Also sowas haben wir noch nie gehört. Und dann hat man natürlich auch im Katalog geguckt, hey, was, da ist ja noch mehr. Und war wirklich alles irgendwie total Banane. Und danach ging es dann auch Banane weiter. Also für mich, Boys to the Wall, na, ist noch okay, aber Metal Heart war dann schon irgendwie, und Russian Roulette war es dann komplett aus. Und seitdem hat mich Accept eigentlich nie wieder interessiert. Aber Restless and Wild ist eine gute Scheibe. Aber ja, Accept, gute Wahl.
Bei sowas frage ich mich halt dann auch manchmal, hat man es anders wahrgenommen, wenn man sozusagen in der Zeit sozusagen schon Musik hörbereit war und erwachsen genug, um das sozusagen als erstes Album wahrzunehmen? Oder findet man es schlecht, weil man in der Retrospektive rangeht und schon weiß, aha, das ist dann später geworden, weißt du? Das finde ich manchmal übel schwierig irgendwie.
Ja, cooler Gedanke, Tobi.
Weil das hat man ja ganz oft, dass man irgendwie, keine Ahnung, startest einfach altersbedingt mit dem vierten, fünften Album, denkst du, ja, geile Band, und hörst dich dann nach vorne durch und denkst, oh, okay, ist nie so wie das, was ich kenne, und auf einmal ist es halt Crap. Aber deswegen fand ich die Aufgabenstellung so schwierig, das macht es ja nicht zwingend zu einem schlechten Album,
weil
es ja vielleicht für die Zeit irgendwie ganz okay war im Vergleich zum Rest so.
Gut, aber wenn man
jetzt, mich damit schwer getan, ja.
Wenn man jetzt denkt, so das, was wir jetzt bis jetzt aufgezählt haben, jetzt bei Motorhead zum Beispiel, ist es wirklich so, weil der Sound einfach nicht eingefangen wurde, den du dann auf Overkill hattest und so weiter. Bei Accept ist es schon mehr als einfach nur der Sound, weil der Sound ist ja eigentlich okay, aber das ist das Songwriting irgendwie und die Darbietung, die da nicht mehr an das, da waren sie, ich glaube, da haben sie noch gar nicht gewusst, wollen wir jetzt Metal sein oder wollen wir jetzt die zweiten Scorpions werden oder so. Und das fing ja dann erst wirklich in den 80er an, wo dann auch solche Band wie Accept dann, ey, es wird immer härter, jetzt wissen wir ungefähr, ne? Also ich denke, dass das schon auch noch so eine Findungsphase irgendwie ist, die, es gibt schon Alben, das stimmt, wie du jetzt sagst, wo das mit Sicherheit so ist, wo man sagt, naja, das ist in der Retrospektive schwer zu beurteilen. Ja, aber ich glaube, die Metal-Sachen, da kann man es dann schon sehen, weißt du, wenn man startet wie Metallica zum Beispiel, die haben sich ja auch weiterentwickelt, aber du kannst deswegen noch lange nicht sagen, dass Kill 'Em All ein scheiß Debüt war oder Slayer auch, weißt du, die haben auch wo ganz anders dann, aber das Debüt ist total ein super Ding und dann gibt es halt eben Sachen jetzt wie gerade Accept, ne, ist ein bisschen müffig. Mats.
Ja, wir kommen zu einer Band, die mir sehr am Herzen liegt, wo ja viel sammel davon und ja, Gott sei Dank auch schon live gesehen habe, bevor sie sich aufgelöst haben, leider. Und zwar sind es Sonic Youth und hier ihr selbst betiteltes Debüt. Mhm. großartige Band, so unfassbar wichtig. Also ohne Sonic Youth hätte es die Alternative- und Indie-Rock-Explosion in den späten 80ern und Anfang der 90er einfach so nicht gegeben. Sonic Youth waren maßgeblich dazu, also daran beteiligt, Nirvana überhaupt einen Plattenvertrag bei Geffen zu verschaffen. Das darf man nicht vergessen. Also die sind eigentlich für alles verantwortlich, was dann, ja, der eine würde sagen gut, der andere würde sagen schlecht, dann in den 90ern passiert ist. Und naja, was soll man sagen? Also, was halt Sonic Youth immer schon ausgemacht hat, war ja so dieser recht eigentümliche Gegensatz aus einerseits Pop und Kunst, aus Lärm und Anmut. Das hat diese Band immer ausgemacht und es hat in den 80ern fast nichts Vergleichbares gegeben. Nur das hier, das fällt einfach, also das sind einfach Gehversuche und mehr nicht. Das ist einfach ein Album, was noch ganz, ganz tief verwurzelt ist in der New Yorker No-Wave-Szene, haben sich die Leute genannt. Also da ging es wirklich darum, Post-Punk zu spielen, der mit Strukturen bricht, mit Normen bricht, der sehr dekonstruiert klingt, der, ja, also der eine oder andere wird sicher sagen, es ist einfach nur Lärm. Und aus dem speist sich das. Es klingt etwas ziellos, es klingt bemüht, es klingt fast prätentiös. Die Band will irgendwas, kann es aber noch nicht, aus irgendeinem Grund. Und ja, was soll ich sagen, was dann später daraus erwächst, ist einfach nur beeindruckend. Also die Daydream Nation sollte jeder, der sich für 80er Post-Hardcore-Indie-Alternative interessiert, kennen. Ich meine, mein Lieblingsalbum ist die Goo.
Ja, wollte ich gerade sagen, Goo. Ja.
Die ist natürlich, gerade mit dem Pettibone-Cover und alles, also das ist Alternative Rock in New York in Perfektion. Also wenn man nur eine Platte aus dem Genre hat, dann kauft man sich die. Aber das Debüt, hau weg. Also das kann gar nichts. Ich habe es mir natürlich als Komplettist, wenn du irgendwann einer Band total verfällst, kaufst es dir, ja gut. Man hat sie, aber ja, ist fast ein bisschen ärgerlich, weil man hat ja dann doch immer so die Bestrebung, na komm, also irgendwie, du liebst das, da muss doch... Das muss doch irgendwie auch kicken. Irgendwas muss doch da, aber ich finde da keinen Anker. Also ja, die haben einfach auch ihre Zeit gebraucht und die haben auch ja im Endeffekt 2-3 Alben gebraucht, bis sie das waren, also bis sie dorthin kommen konnten, wohin sie wollten. Und ja, trotzdem großartige Band, leider schon aufgelöst, aber ja, das Debüt. Kann weg.
Von ich meine, es gibt ja aus der Zeit wirklich eigentlich fast niemanden mehr, der irgendwie noch was macht. Ne? Also da ist ja wirklich wenig, nur noch Scherbenhaufen. Also
ja, leider.
Die ganze Alternativszene, also im Rock, ist da ist ja nicht mehr viel. Ne?
Weil Rock generell, Gitarrenmusik generell natürlich zum großen Teil schon abgemeldet ist.
Also völlig.
Das, aber gut, ist ein anderes Thema, aber ja.
Ja, das ist ein anderes Thema. Da könnte man aber auch mal irgendwann drüber reden, weil das die Musikentwicklung ist natürlich auch diesbezüglich wahnsinnig spannend. Ne? Also, weil eigentlich hätte man ja denken können, dass der Techno dafür sorgt, dass die Gitarrenmusik abgemeldet ist. Stimmt, aber das war ja gar nicht so. Ne? Aber wie gesagt, anderes Thema. Tobi.
Ja, super spannend. Aber Sonic Youth muss ich mir mal reinziehen. Also irgendwie, die habe ich irgendwie immer ausgelassen. Ich weiß nicht warum. Ich kenne die nur aus der einen Simpsons-Folge mit dem Homer-Palooza, wo sie kurz gefeatured werden. Ja. Aber irgendwie, ich habe die immer verpasst, aber ja, nach deinem Vortrag muss ich die mir jetzt einfach mal anhören.
Ja, aber hör, also die Daydream Nation und Goo, ach, das ist sowas von, und vor allem es ist einfach arschcoole Musik. Die waren ein paar Jahre lang, war das wirklich die coolste Band der Welt. Das kann man wirklich so sagen. Also es ist, ja. Also.
Hast du mir schmackhaft gemacht. Du hattest auch mit MC5 recht, von daher.
Also, ja.
Ich kann nur sagen, das, was Tobi sagt. Genau das. Ich habe jetzt gerade, als Sonic Youth kam, erstmal an die Simpsons denken müssen.
Ja, und danach gedacht,
ich habe irgendwie nie richtig da reingehört, tatsächlich. Wird nachgeholt, definitiv.
Alter, Leute. Ja, ja, doch.
Das ist... Manchmal hat man so blinde Flecken.
Ja. Weil bei der Masse an verschiedenen Stilrichtungen,
ja, die es ist halt,
wichtig sind. Ne? Also ich bin 54, ich höre seit 40 Jahren Musik und immer noch entdecke ich Dinge, wo ich denke, was soll denn das sein? Und muss mich da erstmal reingraben. Ne? Das ist Wahnsinn, das ist eine never-ending story.
Auf jeden Fall. So, wir kommen jetzt, glaube ich, zu einer sehr großen Band, die, glaube ich, die meisten auch sehr abfeiern. Ich bin erst recht spät drauf gekommen, dass die mir gefallen. und das sind Judas Priest. Die habe ich tatsächlich erst so vor 2 Jahren mir näher angeschaut und mich sozusagen da drin verliebt. Aber ein Album, das mir überhaupt nicht taugt, ist das erste, Rock'n'Roller. Weil
witzig.
Genau wie bei Accept, so ein bisschen habe ich das Gefühl, die wussten noch nicht, wo sie hinwollen. Die haben noch nicht so richtig gewusst, bleiben wir jetzt im Blues, wollen wir ein bisschen härter werden, und teilweise sind es auch völlig, ich muss es so sagen, wie es ist, alberne Riffs, also wirklich furchtbar blöde Riffs irgendwie drauf, die weder groovy sind, noch irgendwie Härte haben, und ja, das ist so ein, das ist das Erste tatsächlich, was mir eingefallen ist bei der Aufgabenstellung, weil ich da fast schon so ein bisschen geschockt war, als ich das angehört habe. Und ich habe es halt auch sozusagen in der richtigen Reihenfolge mir erarbeitet, die Judas Priest Diskografie. Und puh, da musste ich mich ganz schön durchkämpfen. Und es ist bis heute ja einfach nicht mein Ding. Und ich bin sehr froh, dass sie sich verbessert haben.
Das Witzige an der Sache ist, und das muss ich jetzt wirklich, das muss ich mich ja outen, erstens mal war ich nie ein großer Judas Priest Fan, obwohl es natürlich gute Sachen gibt, logischerweise, aber die Rock'n'Roller fand ich nie so schlecht, wie sie eigentlich gemacht wurde. Will ich sagen, dass es die, mitunter die beste von ihnen ist, aber ich finde die eigentlich ziemlich stark und klar, wenn man Judas Priest für das, was Judas Priest steht oder später dann steht, ist natürlich die Rock'n'Roller ein absoluter Nullfaktor. Das verstehe ich total. Aber dadurch, dass ich ja nie so ein Fan von der Band war, finde ich Rock'n'Roller eigentlich ziemlich, ja, eben weil es sich auch so anders anhört. Das hört sich natürlich überhaupt nicht wie Judas Priest dann später an. Aber das hat irgendwie was durch seine... Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht ist es der Sound, ich mag den Sound von dem Album. Der hat sowas Direktes. Der hat sowas irgendwie Direktes, aber natürlich, du hast schon recht, musikalisch gesehen ist da, was dann später kam, das ist unter ferner Liefen, aber ich fand, ich weiß jetzt nicht, wo ich es einordnen würde, ich würde es jetzt natürlich auch nicht ganz oben einordnen, aber ich fand, dass das Album nie ganz so schlecht ist oder war, wie es eigentlich, ich meine, bei den meisten Fans wird es an letzter oder vorletzter Stelle kommen. Nostradamus und das wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, interessant. Das wollte ich jetzt nur mal sagen. Aber ja.
Ja. Ich finde zum Beispiel, weil du sagst, die späteren Priests, also ich bin zum Beispiel nicht mal so der Riesenfan von der Painkiller zum Beispiel. Also natürlich
ich auch nicht,
stilprägendes Album, aber mein liebstes Album ist und bleibt die Stained Glass, weil dort haben sie immer noch irgendwo diese Zwischenwelt zwischen so ein bisschen bluesigen Gitarren, aber eben schon irgendwie ein ausgereifteres Songwriting und irgendwie die Kombination aus so bluesiger Melancholie und dann aber irgendwie so eine leichte Double Bass drunter. Das Album finde ich absolut genial.
Ich sag dir auch, warum die Painkiller so abgefeiert wird, abgesehen davon, dass es natürlich trotzdem ein gutes Album ist, das mal vorweg. Ist aber, warum das so extrem gehypt wird, ist natürlich nach dem Ram It Down und dem Turbo, wo die Fans ziemlich enttäuscht waren, war das natürlich so ein wiedererstarktes Ding. Dann plötzlich Judas Priest ist wieder da. Das ist trotzdem ein gutes Album, aber für mich ist es auch nicht in den Top 3 tatsächlich. Also dieser absolute Mega-Hype, bestes Album von Judas Priest, das habe ich auch nie gehabt bei Painkiller. Ganz im Gegenteil, nach ein paar Mal hören ist es mir sogar auf den Sack gegangen, weil diese extrem polierte Melodieführung da, mir das dann einfach irgendwie fast ein bisschen zu überzuckert wird an manchen Stellen. Weißt du?
Weißt schon, wie du sagst, es ist halt eines der heaviesten Alben von ihnen und ich glaube, dafür wurden sie halt extrem gepusht. So. Und gerade in den 90ern war es ja auch so ein bisschen ein Statement, so nach dem Motto, ihr fickt euch mit eurer Dosenmusik,
jetzt
geht es mir nochmal richtig auf die Fresse. Ja.
Ich glaube, das hat die noch ein bisschen gehypt. Judas Priest ist wieder da. Und das waren sie natürlich auch. Das muss man ja auch sagen. Aber für mich war das auch nie ein Top-Level-Album. Also da ist das Ding, Defenders of the Faith ist zum Beispiel mein Lieblingsalbum.
Ja, Klassiker.
Ist spannend. So, ich hab gar nicht an Priest gedacht bei dem Thema. Aber das liegt, glaube ich, bei mir eher daran, dass ich lange Zeit überhaupt nichts mit dieser Prä-Lederphase anfangen konnte bei Priest. Es hat auch sehr lange gedauert, bis ich mir sowas wie Cedric's of Destiny erschließen konnte, weil es halt irgendwie nochmal komplett anders ist, als dann, wo sie dann schon metallischer werden, aber Du hast absolut recht. Also Rock and Roller kann ich bis heute, glaube ich, also ich kann es hören, aber es beeindruckt mich nicht, wie der restliche Katalog von Priest.
Ist ja auch eines der wenigen Alben, das ich echt nicht nochmal angesteuert habe, wenn ich es nicht musste, wie jetzt vor der Sendung. Dann, weil ich wusste, das fand ich kacke und es war auch tatsächlich genau wieder so.
Du wurdest bestätigt.
Ja, ich wurde bestätigt, ja.
Ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass das nicht direkt an Mats angeschlossen hat, weil ich wollte nämlich eine Band nennen, die er auch schon erwähnt hat, und zwar Nirvana. Da kann ich mit dem Debüt auch nicht so viel anfangen. Also es wirkt noch sehr unausgegoren. Man hört schon teilweise raus, in welche Richtung sich das denn mit Nevermind denn entwickeln soll. Aber das ist wirklich noch sehr roh und undurchdacht. Kaum strukturiert, finde ich. Es gibt schöne Songs auf dem Album, so wie Blue oder All About a Girl. Aber so als wirklich gesamte Platte, so von vorne bis hin, wenn du das anhörst, das ist halt echt für so eine Arschriesen-Band und so, so ein Erfolg, wie sie denn später hatten, auch zu Recht natürlich. Aber das ist wirklich echt mittelmäßig so. Also das ist schon enttäuschend, wenn man die großen Sachen von ihnen dann kennt und dann mal zum Debüt vorstößt. Viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass es noch ein Album von Nevermind gab, aber
viele wissen auch gar nicht, dass es danach noch mal eins gab. Das ich sogar besser finde als Nevermind übrigens. Also In Utero finde ich eigentlich kein schlechtes Ding.
Ja, das gefällt mir auch, aber das allererste kann ich nichts mit anfangen.
Ja, ich muss zugeben, ich kenne bloß In Utero und Nevermind.
Ja, ich kenne sie alle drei und ich habe nie verstanden, warum es Nirvana ist und nicht Soundgarden oder Alice in Chains, die halt, weil Soundgarden gab es ja schon länger. Nirvana kam ja auch erst ziemlich spät irgendwie über in diese Seattle-Szene rein. Die waren zwar umeinander, aber wenn man denkt, Soundgarden waren schon fast Anfang der 80er unterwegs, ne, da gab es schon ganz andere Bands und plötzlich kommt Nirvana. Aber das war halt auch, ne, die Musikpresse hat da halt auch wahnsinnig viel irgendwie dazu beigetragen. Das muss man ja also auch sagen. Und wenn du das Airplay natürlich kriegst und irgendwie das Everybody's Darling bist, dann macht es schon wahnsinnig viel aus, glaube ich, also zu der Zeit. Also ich will jetzt Nirvana nicht bashen, darum geht es gar nicht. Aber ich bin manchmal verblüfft, wie plötzlich irgendjemand an was vorbeizieht, weil wenn ich jetzt Soundgarden von der Qualität mit Nirvana vergleiche, dann ist ja ganz klar, wer der Sieger ist und wer der Verlierer ist. Ne? Aber Nirvana war halt, hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige getan und auch das Richtige gesagt. Und so ist es manchmal, ne? So verblüffend, wie es ist. Ja, trotz so einem schwachen Debüt, da bin ich vollkommen bei dir. Ja,
ja, vielleicht bei Soundgarden ist es ja vielleicht noch die Tatsache, dass die so für mein Empfinden jedenfalls noch stärker im traditionelleren Rock verhaftet sind als Nirvana. Und Nirvana so als Zugpferd in dieser Grunge-Bewegung.
Ja, die haben halt das punkige Element viel mehr gehabt als Soundgarden. Das stimmt schon, die Soundgarden war mehr an den 70er Jahren dran und auch ziemlich proggy. Ich glaube, das ist für die Kids auch teilweise ein bisschen zu anstrengend gewesen, was Soundgarden da technisch vermochten. Ne? Also Nirvana ist ja eher straight aus, irgendwie ein bisschen quer, ein bisschen krumm, während Soundgarden, die können ja richtig was. Also das ist es ja eben. Die können fast schon ein bisschen zu viel, um jetzt bei den Kids damals anzukommen. ja, bei mir, apropos viel können, ist es die erste Dream Theater, wenn Dream and Day unite. Und da ist noch der Charlie Dominici als Sänger, bevor dann James Labrie kam. Und für eine Band, also die so fachlich, also so perfekt, fast schon über die Mal für viele viel zu akribisch, viel zu perfekt ist, das verstehe ich alles. Aber dieses erste Album von 1989, das ist soundtechnisch, das ist wirklich total verkackt. Verkackt, der Gesang ist, der passt überhaupt nicht, das passt. Ich war auch nie ein Fan von James Labries Gesang, obwohl ich Dream Theater in der Anfang der 90er Jahre mochte, der war mir ein bisschen zu... Aber trotzdem passt er natürlich zu, aber der Dominici, der passt erstens mal gesangstechnisch überhaupt nicht und du merkst, dass er gar nicht klarkommt mit diesem wahnsinnigen Orchester, das eigentlich da hinter ihm donnert und flirrt. Aber auch songwriterisch sind Dream Theater da, wo du denkst, die wollen viel, weil sie ja eben wirklich alle auch damals schon ausgezeichnete Musiker waren, von dieser Universität da kam, von dieser berühmten aus Boston. Aber sie haben es noch nicht hingekriegt. Und dann ab dem zweiten Images and Words, das ist ein Gott-Album im Vergleich dazu.
Gigantisch.
Ja. Und wie gesagt, das erste Album, das hörst du an und denkst, was geht eigentlich? Also haben die alle Drogen genommen oder da passt gar nichts. Der Sound passt nicht, das Songwriting passt nicht, der Sänger passt nicht. Du merkst, dass er gar nicht klarkommt mit der Instrumentierung da. Eigentlich wirklich ein ganz, 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 ganz schlimmes Album so irgendwie. Und wenn ich jetzt denke, was dann aus Dream Theater geworden ist, gut, in der letzten Zeit kann man auch wieder ein bisschen mokieren, die Lieder, das ist alles zu over the top. Aber die Anfang der 90er Jahre, so die bis zu Metropolis 2, so war Dream Theater wirklich eine Bastion, wenn man auf progressive Sachen steht, die wirklich auch mit Konzept passt. Und musikalisch sind die ja sowieso über alles erhaben. Aber das Erste, das ist einfach für die Tonne. Das kannst du nicht anhören. Das tut weh, wirklich. Das ist katastrophal.
Ich habe sie mit Images and Words kennengelernt und habe dann auch das erste angehört und habe gedacht, Moment, was ist das?
Ja.
Oh, Dream Theater wäre nämlich zum Beispiel jetzt auf meiner Honorable Mentions Liste, hätten wir eine. Ich finde gerade Images and Words, Metropolis und so weiter und so fort, großartig.
Das sind abartig gute Alben, ja.
Gerade auch mit den neuen Sachen habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Und um es bei mir zu nennen, hat einfach der persönliche Bezug so ein bisschen zu Dream Theater dann im Insgesamten gefehlt, tatsächlich. Weil ich so eigentlich so 2-3 Alben ganz im Zentrum für mich habe und dann der Rest verschwimmt so. Auch wenn jetzt, wo du sagst, mit der Dream Theater eben gerade auch mit dem Sänger am Anfang,
Das ist ja das, weil ich meine, Dream Theater ist eine Maschinerie. Das ist eine Maschinerie und es gibt keine Band, trotzdem im Moment natürlich der Prog-Metal so ein bisschen so gehypt wird mit Haken und es gibt ja ganz, ganz viele. Aber das gibt mir alles nichts, das ist mir alles zu seelenlos. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ist mir Dream Theater viel zu seelenlos. Weißt du, wenn jeder sein Instrument so spielt, dass er immer zeigt, schau mal, was ich kann, dann leidet manchmal das Songgefüge drunter. Ich mag das schon, also ich mag Virtuosität, absolut. Aber ich mag Virtuosität, die zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie im Dienste eines Songs, eines Songkonstruktes und eines Konzepts steht, wie es eben bei Images and Words auch war. Das bezweifelt kein Mensch, dass hier mit die besten Musiker, die auf diesem Planeten wandeln, am Start sind. Aber ich muss es als Hörer nicht jede Sekunde unter die Nase gerieben bekommen. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen raus. Aber wie gesagt, am Anfang, Images and Words bis zu Metropolis, Dream Theater, ein Sounderlebnis, wirklich. Wirklich großartig, aber das erste vergottet. Also,
ich muss gestehen, ich kenne die erste Platte gar nicht, aber jetzt bin ich echt versucht, die anzuhören.
Mach das mal und danach Images and Words anhören.
Ja.
Einfach um wieder geerdet zu werden.
Ja, Felix, nächste Runde.
Ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich sehr schwer getan habe, nämlich zwischen zwei Bands zu entscheiden. Und ich habe es jetzt tatsächlich spontan entschieden und es ist die einzige CD, die ich tatsächlich auch in die Hand nehmen kann. Das Debüt von Megadeth.
Yeah.
Killing is my business and business is good.
Unglaublich.
Good, ich weiß nicht, was. Oh, naja. Ja. Ich sag mal so: Man höre sich Rust in Peace an und danach Killing is my business und dann weiß man, was ein gnadenloser Unterschied von Qualität ist.
Es reicht schon Peace Sells eigentlich, weißt du?
Ja, so. Peace Sells reicht auch, was halt direkt danach kommt. Ja. Peace Sells finde ich auch ein unheimlich, unheimlich starkes Album. Gut, davon abgesehen, dass ich ein Megadeth-Fan bin, aber sie haben halt Stinker dabei und einer der Stinker ist halt das Debüt. Wenn man guckt, was eben Metallica zu der Zeit schon alles geschaffen hat, das muss man halt auch mal entgegenhalten. Und das Album fühlt sich für mich immer so an, als ob es eben diese Trotzreaktion auf Metallica ja, war. Und
war's auch.
Da ist noch viel Unüberlegtes, vieles an Qualität, was einfach noch nicht stimmt. Was dann erst später kam, ab der Peace Sells, ging es so richtig los. aber das Debüt, naja.
Ich vor allem für jemanden, der ständig behauptet, dass Kirk Hammett nur so seine Solis nachgespielt hätte. Ja. Ne? Und, das ist,
ja. Vor allem, was ich halt auch noch sagen muss, gerade Mechanics, was ja nichts anderes ist als The Four Horsemen, bloß mit anderem Text und schneller gemacht, was komplett den Zauber von Four Horsemen wegnimmt, was eins meiner absoluten Lieblingslieder von Metallica ist an der Stelle. Ja, ich muss sagen, das Album, das Beste an dem Album ist tatsächlich die Remastered Edition und zwar nicht das, was sie mit den Songs gemacht haben, sondern das, was sie mit dem Cover gemacht haben, weil das Cover dann richtig geil geworden ist, habe ich auch als Patch unter anderem auf meiner Kutte drauf, weil da einfach, ja, Vic Rattlehead unheimlich geil aussieht mit allerlei Messerklingen, Sensen drumherum, wie ich persönlich finde, großartig vom Design her, aber ja. Ja, das Debüt, ich weiß nicht. Ich kann es mir anhören, gar keine Frage, weil ich Megadeth allgemein immer, ja, denen immer die Stange halte, definitiv. Aber ja, Killing is my business, Risk, Super Collider und mehr muss ich nicht sagen, was Stinker angeht. Ist einfach so.
So eine Band, mit der bin ich einfach nie warm geworden irgendwie. Keine Ahnung. Also, ich komme da nie ran. Ich weiß nicht. Irgendwie, es ist so eine Sache, wo mich halt einfach auch der Gesang absolut abstößt. So.
Das kann ich auch kein Gesang.
Das ist ja eine Art. Das ist eine Art von Metal.
Eine Zumutung.
Aber ich verstehe halt nicht. Also ich komme immer nicht an den Punkt, wie man sozusagen darüber weghören kann. Weißt du, was ich meine? Um sozusagen vielleicht den Diamanten dahinter zu entdecken. Ich habe es echt mehrfach probiert, weil viele gesagt haben, ja, aber ja, der Gesang ist schwierig, aber die Songs an sich, das Songwriting, super geil. Ich denke so, ich kann da nicht weghören. So. Ja. Bei Rush muss ich jetzt mittlerweile echt zugeben, komme ich langsam an den Punkt, dass ich es schaffe, dass ich Geddy Lee aushalte. So, aber also bei
wobei man sagen muss, Geddy Lee ist ja, das ist bei Geddy Lee ist es die Stimmlage, singen kann er ja. Bei Dave Mustaine, der singt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja ganz schwierige, so eine Mischpoke und das ist natürlich nochmal eine andere Schwierigkeit da, ganz klar.
Nee, entweder das funktioniert oder es funktioniert bei dir nicht. Ich kenne tatsächlich niemanden, der bei Megadeth gesagt hat, boah, ich hab lange gebraucht, um mich da reinzuhören, aber dann hat es plötzlich gezündet mit der Stimme auch. Ja. Nee, entweder das funktioniert
oder
funktioniert
gleich oder nicht. Gar nicht.
Ja. Und ich verstehe jeden, der seine Stimme kacke findet. Und ich verstehe auch viele Kritiken vom neuesten Album, wo sie sagen, oh, ich bin froh, dass er nicht mehr diese hohen Töne singen kann, weil jetzt singt er wenigstens halbwegs auf einer Spur, dass es angenehm ist. Ja, aber das kann jeder so sehen, wie er möchte, beziehungsweise bei mir hat es von Anfang an eingeschlagen, bei Megadeth auch mit der Stimme, gerade Rust in Peace, Peace Sells und ja, es gibt genügend geile Alben von Megadeth, weshalb ich sie so geil finde.
Man kann sich ja als quasi Nicht-Fan oder als stiller Beobachter den Luxus leisten, ja auch Alben gut zu finden von Bands, wo alle anderen sagen, ja, das geht eigentlich gar nicht, das darf man nicht gut finden. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, also Megadeth nie richtig verstanden. Mir war das, also die ganzen End-80er-Sachen, mir war es dann immer ein bisschen zu verfrickelt, ein bisschen zu sehr auf der Angeberseite. Seine Vocals, echt schwierig. Mein, wenn man so wie Lieblingsalbum von Megadeth ist tatsächlich Euthanasia, da werden sich jetzt ein paar auf den Kopf greifen. Ich habe die damals in der
gleichen Woche. Mit dem geilsten Cover zumindest.
Das Cover ist super.
Die kam damals in der gleichen Woche wie die Danzig voraus und gleich mit meinem damaligen besten Freund gekauft. Und das Witzige an der Euthanasia noch ganz kurz, weil mir das dann schon seit einiger Zeit umtreibt, ich finde das ja kompositorisch wirklich ein gutes Album. Und mir kam ja damals so vor, da wollte er es ja wirklich wissen. Also er wollte quasi sein eigenes schwarzes Album kreieren. Und das hat er auch teilweise geschafft. Also da war er dann mit Atul Mond, da war die obligatorische Ballade, die es dann hätte sein sollen in den Charts und was weiß ich. Aber ja, ist okay, aber es geht, es ist eine gute Heranführung an den Sound des schwarzen Albums, nur wenn du einfach ums Verrecken nicht singen kannst, wird es halt nichts. Also ich fand es echt fast schade, weil das war halt so. Damals hat er sich halt wirklich kommerziell so weit raus, denn wie glaube ich jetzt, korrigiert mich fast danach nie mehr und davor auch nicht. Und ich fand es war halt so ja, grooviger Metal und recht melodiös. Aber ich habe mir damals schon gedacht, das ist eigentlich fast traurig, weil mit der Stimme wird es nichts werden. Ja. Es wird halt einfach, da werden dir halt die Vorstadt-Disco-Dudes, die halt dann irgendwie Metallica, Schwarzes Album irgendwie auch ganz geil finden und es zufällig gekauft, dann werden es halt dann auch nicht hören. Also die
Leute, wer findet das geil, das Schwarze Album? Ist hier jemand?
Sehr geil. Ja,
außer dem Tom.
Nein, ich finde es sehr geil, weil das hat ja auch mit Sozialisation zu tun. Wenn du das quasi als ich war damals 13, hat man es damals mit eigenem ersparten Geld als Kassette gekauft und da sind wir wieder beim Thema, da kannst du den größten Rotz zu der Zeit dir kaufen, das frisst sich rein. Also
ja, klar.
Ich finde es saugeil. Aber Krempes Sicht der Dinge ist genauso legitim und musikhistorisch noch viel legitimer, aber das, ja, also.
Das ja, wir haben es ja. Aber wie gesagt, das sind ja unsere Running Gags, die wir haben. Und wie gesagt, absolut. Weil ja in diesem Jahr jetzt es ist jetzt die Mai-Sendung. Also wenn die Sendung kommt, müsste das Album ja schon da sein. Kommt im April, ne? Oder kam im April, wenn man jetzt in der Vergangenheit spricht. Wir haben es aber noch nicht gehört, weil wir nehmen die Sendung vorher auf. Aber die drei Songs, die ich da jetzt gehört habe, ja.
Psst. Belanglos.
Ja, belanglos, genau. Aber ja, jetzt reden wir ja nicht über das.
Nö, müssen wir auch nicht.
Mats. Ja, also jetzt kommt ein bisschen Lokalkolorit ins Spiel. Wir gehen zu einer der besten Black-Metal-Bands und sicherlich die beste Black-Metal-Band Österreichs. Und nein, es ist nicht Abigur, sondern wir reden vom Debüt von Summoning.
Ist das Black-Metal wirklich? Ich finde, das ist
ambient. Ja, ja.
Tolkien-Metal.
Klar. Man kann, also ich habe es jetzt absichtlich, sage ich es jetzt mal grob, subsumiert es unter Black Metal. Ich weiß schon, es ist so viel mehr als das und sie haben quasi ihre eigene Nische geschaffen. Aber sagen wir mal, es ist Black Metal. Das hier, das Debüt, die Luke Boots, ist auf alle Fälle mal Black Metal. Und es passt vielleicht von meinen drei Picks am besten in diese Liste, weil das Album hat ums Verrecken einfach gar nichts zu tun mit ihrer restlichen Diskografie. Also da ist noch nichts zu hören von diesem Erhabenen, von diesem Elegischen, von diesem Welten erschaffenden Larger-than-Life-Sound. Also das ist einfach so ein bisschen... Der Blick nach Skandinavien, aber so ein bisschen durch die Provinzbrille. Also es klingt nicht wie etwas, was um die Welt geht, sondern was nicht aus dem Dorf rauskommt. Und na wirklich, also es ist wirklich
die beste so. Sprüche hast du heute, Mats. Das ist geil.
Nein, ja, schau, ich sage, wir können ja doch nicht nur schwärmen.
Nein, vielleicht ist es der Whisky Cola, aber es ist. Es ist wirklich, die Luke Boots ist, fängt jetzt der ein oder andere Black Metal Truekeeper schon damit an, das als T-Shirt zu featuren. So quasi, ja, ich bin jetzt anti gegen das Schöngeistige, was damals war. Das ist eigentlich der Real Deal. Nein, das ist absoluter Müll. Also, das rumpelt, es kracht. Man könnte es teilweise sogar unter Raw Black Metal subsumieren. Es ist irgendwie hörbar, aber es bleibt ums Arschlecken nichts hängen. Es ist im, also man kann gar nicht glauben, das ist ja danach erschienen.
Oh, ja.
Die Minas Morgul.
Minas Morgul.
Und
ja, das ist genial.
Also von allen drei Picks, die ich da heute präsentiere, ist das der Quantensprung, den ich fast am wenigsten nachvollziehen kann, weil es ist wirklich, es ist irgendwie irre, was die sich da irgendwie, ich glaube, die hatten da irgendwie wirklich eine Bandzusammenkunft, eine Bandsitzung, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt einmal einen Strich unter allem und fangen jetzt nochmal neu an, weil das war es jetzt einfach nicht. Und
Mats im Rage-Mode, herrlich.
Nein, aber wirklich. Und es ist, also die Lookboots, lasst euch nichts erzählen, auch wenn das manch einer sagt, ja, aber die ist ja, also die ist wirklich nichts. Es ist eine Huldigung des skandinavischen Sounds, aber da hat es schon Mitte der 90er viel, viel Besseres gegeben. Und Gott sei Dank haben sie sich dann umentschieden und ihren ganz eigenen Sound gefunden. Ich meine, dass jemals ein Band, eine meiner All-Time-Faves wird, die so konsequent einen Drumcomputer verwenden, hätte ich mir auch nie gedacht, aber es passt einfach auch bei Summoning so gut und ja, braucht man glaube ich nicht viel zu der Band sonst sagen, aber das Debüt, na, also ist nix.
Was ist dein persönliches Lieblingsalbum von Summoning?
Also bei mir ist es die Dol Guldur und die Minas Morgul. Auf alle Fälle. Wobei ich auch sagen muss, immer manch einer sagt dann ja auch, auch die letzten zwei, drei, naja, also natürlich, sie haben total ihre Formel, aber wenn du der einmal verfallen bist, also ich sehe da keinen großen Qualitätsabfall und ja, die Minas Morgul hat ja genauso diese Mischung aus Rohheit und Elegie, die es halt wirklich zu was ganz Besonderem macht. Denn der Krempe hat schon recht, später könnte man schon drüber streiten, ob das noch Black Metal ist. Das hier ist definitiv noch Black Metal und sauguter, wie ich finde.
Oh ja. Ja, also zweifellos.
Das ist eine weit verbreitete Ansicht, dass Leute der Meinung sind, Lookboots ist gar nicht so scheiße, oder?
Also ich finde, die haben einfach keine Ahnung. Also es ist einfach...
Ich finde es auch ganz schlimm, das Album.
Nein, also ich mag's auch nicht. Es ist schlimm, aber es wird jetzt irgendwie so geschichtsrevisionistisch oder wie man da immer sagen will, wird das jetzt auf einmal abgekultet und wo ich mir immer denke, na, lass doch stecken. Ist,
oh, herrlich, ich hole mir gleich einen Beruhigungsschnaps, wenn es so weitergeht. Gut,
ja. Nein, aber es ist... Also, ja, nein, stimmt, aber aus dem Album kannst du selbst in der Retrospektive nicht viel rausholen. Ich meine, das Cover ist arschgeil, aber es ist cool. Aber ja, passt auch. Ja.
Ja, es gibt aber mittlerweile sowieso einen Trend dazu, irgendwie Alben zum Klassiker zu erklären, die man früher mit dem Arsch nicht angeschaut hat oder wo jeder gewusst hat, naja, das war es jetzt nicht. Wo man eben danach jetzt in der Stippvisite, das passiert auch im Klassikrock, da kommen plötzlich irgendwelche Alben raus, weil man halt vielleicht auch die eigentlichen Klassiker, weil man sich da schon ein bisschen satt gehört hat und weil man das alles kennt und weil diese Bands vielleicht heutzutage nicht mehr da anknüpfen können und dann guckt man halt, was war da noch, was hat man früher ein bisschen übergangen und statt dass man einfach sagt, okay, mir gefällt das halt, so ein bisschen eine Kontroverse aufmachen, mir gefällt das Album XY, stattdessen sagen sie gleich, das ist ein Klassiker. Das ist ja heute, aber das ist ja alles ein Klassiker und alles ist ein Geniestreich. Und dabei gefällt es einem einfach nur. Und wenn mir ein Album gefällt, sage ich nicht, das ist ein Klassiker, das ist ein Geniestreich, sondern ich sage einfach, es gefällt mir. Das reicht ja auch. Es muss ja immer alles gleich superlativ sein. Wird plötzlich zum Klassiker erklärt. Bin ich bei dir? Ist es nicht. Ist es wirklich nicht.
Ja. Das ist ja ähnlich wie bei Judas Priest, man mit Turbo Lover. Auf einmal die ganzen jungen Metalheads. Ja, ja. Also, ich meine, der Song selber, es ist schon einfach verdammt, ja, was ja eine Disco-Nummer, aber ja, also, aber die auf einmal, hat die da einen Art Reboot erfahren?
Ja, ja.
Ist mal interessant, ja.
Ja, das geht im Moment so rum, dass man plötzlich, und bei vielen ist es halt so, die wollen dann auch, schau mal, wie kenntnisreich ich bin. Ich habe was erkannt, was ihr alle nicht erkannt
habt. Ja.
Ich erkläre das zum Klassiker, ne? Ja. Ihr habt es nur nicht verstanden, was da irgendwie. Das ist im Moment gerade so dieser Snobismus, der halt irgendwie im Moment gerade so, ne?
Tobi. Ich glaube, aber ein bisschen auch der Zeitgeist, ne? Dieses sehr polare Denken. Also entweder finde ich super geil oder super beschissen und es gibt wenig so Graustufen dazwischen. Hast du ja im Endeffekt auch in jeder Diskussion mittlerweile. Also unterhältst dich ja nicht mehr über Dinge, sondern du tauschst ja eigentlich nur noch Positionen aus und ist es in der Mucke ja leider ähnlich geworden. Ja, das ist jetzt schwierig an diesen großartigen Rant anzuschließen, aber eigentlich haue ich in eine ähnliche Kerbe, weil es auch um Black Metal geht, respektive um Post-Black Metal und die Band Alkest. Und die haben 2001 quasi mit der Tristesse Hivernale das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht. Und im Grunde kann ich quasi das wiederholen, was Mats gesagt hat. Das ist absolut rumpelige, ungekonnte, ja, Krachschmeißerei irgendwie. zu einer Zeit, wo man im Grunde schon viel weiter war. Also ich sag mal, wenn das Album irgendwie 89 rausgekommen wäre, hätte man darüber diskutieren können, ob es vielleicht irgendwie so eine Art, ja, Startpunkt ist für was, was irgendwann mal besser wird, aber für 2-1 ist das eine absolut schäbige Nummer gewesen eigentlich.
Wollt Tobi mehr Wut?
Dann auch mit diesem rechtsradikalen Femin noch in der Band, der dann später Peste Noire gegründet hat. Kann man alles diskutieren, wie geil diese Aktion war. Aber auch im Vergleich zu dem, was sie später gemacht haben, ein absolut unwürdiger Start irgendwie und für mich immer noch fragwürdig, wie sie damit wirklich geschafft haben, irgendwie einen Startpunkt für diese Karriere hinzulegen. Also unfassbar eigentlich, dass da die irgendeiner mit dem Arsch noch angeguckt hat nach dieser Aktion. Aber es hat geklappt. Ich würde sagen, für zumindest 3 Alben, die danach kamen, zum Glück, bis zur Ecke de Lune. Danach hätten sie von mir aus auch aufhören können. Aber das mal dazu, also ein absolut schäbiger, trauriger Start, der eigentlich auch vergessen gehört.
Ich finde deine Wortkreation mit Lärm schmeißen, finde ich geil.
Mit Lärm schmeißen.
Hört auf, mit Lärm zu schmeißen. Oder?
Ja, Gefühl, Tom. Wir haben es warm gerantet.
Nee, genau. Tom, rante du jetzt üben, mal.
Ne? Ja, ich habe mir so ein unpopular Opinion für den Schluss aufgehoben, tatsächlich.
Geil.
Und zwar, also es ist kein schlechtes Album, mir gefällt es aber trotzdem nicht. The Piper at the Gates of Dawn von Pink Floyd.
Du bist ein Schatz. Du bist wirklich ein Schatz und zwar aus dem Grund, weil ich traue mich es eigentlich gar nicht zu sagen, immer wenn du damit kommst, oh, Pink Floyd, überall, bestes Album, mitunter. Ich finde es total kacke, genau wie du. Ich finde es kacke.
Super geil. Ich schließe mir da zu den 1000%ig an. Mega, mega, ja, mega.
Endlich sagt es mal einer.
Super, super, super.
Ich habe es wirklich oft versucht, da ranzukommen, ne? Weil das ist ja nochmal ganz anders als was man halt von Pink Floyd kennt, so was diese Band ausmacht. Das ist ja noch dieses sehr rohe, spacige, sehr verschroben eigene, was dann da durchbricht und ist ja auch noch mit Syd Barrett am Gesang.
Ja, das ist dieser Syd Barrett-Hype, weißt du, den ich nie verstanden habe übrigens.
Stimmt,
nie.
Das kann sein, ja.
Das ist, ich meine, seine Solo-Sachen sind ja recht. Also da gibt es schon einige Stücke, die wirklich irre schön sind. Aber ich finde gerade total. Aber ich finde gerade total cool, dass
Genie,
das Album.
Der wird immer so dargestellt, als wäre er der musikalische Genie und um Gottes Willen, leider haben wir ihn verloren und das ist alles so schlimm gewesen. Tatsächlich ist, in dem Moment, wo er raus war, hat Pink Floyd angefangen, gut zu werden. Irgendwie. Das muss man ja auch mal sagen. Und seine Solo-Sachen. Seine Solo-Sachen,
ja, da hast du getroffen.
Das sind Demos, das sind Lieder drauf, die abgebrochen werden. Ich meine, ja, der arme Kerl, das ist eine Tragödie mit Syd Barrett. Aber der hatte eigentlich schon von Anfang an Probleme und dann hat er noch Drogen genommen und genauso hört sich der Scheiß an. Und ihn da als Genie auszurufen, also das habe ich, ich meine, man kann sagen, okay, das war vielleicht ein Visionär von mir aus, aber ein musikalisches Genie, ich sehe es nicht, ich habe das bei Syd Barrett nie gesehen, das ist eine Tragödie, was dem Menschen widerfahren ist, aber da einen Kult drum zu machen über jemanden, der offensichtlich krank ist und ihn dann zum Genie auszurufen, weiß ich nicht, wirklich.
Also rein musikalisch kann ich dem wirklich einfach nichts abgewinnen. Es mag vielleicht so in Kreisen des Spacewalk revolutionär gewesen sein in gewissen Teilen, aber wenn du dir halt anguckst, was danach von Pink Floyd kam, ne, und ich meine, David Gilmour ist erstens der bessere Sänger und zweitens der bessere Gitarrist,
der bessere Songwriter auch, ne, mit
Waters. Ja, absolut, ja. Und da, wo sie dann wirklich den Prog-Rock auch mitgeprägt haben, damit ihren späteren Werken, ich meine, die sind halt so um Längen viel besser. Da muss echt viel passieren, bevor ich mal The Piper at the Gates of Dawn auflege. Aber ich kann mich dem Mats nur anschließen. Also die Solo-Sachen von Syd Barrett, die taugen mir dagegen schon. Also nur das Pink Floyd-Debüt, also hat sich bis heute mir nicht erschlossen. Ich habe oft versucht, da ranzukommen, es hat nie geklappt.
Schließe ich mich an, immer mal wieder probiert, aber nie funktioniert.
Nee, das ist auch, die haben damals, die kamen aus dieser Psychedelen-Szene, aus dieser Canterbury-Szene, aber selbst da gab es Bands wie Caravan oder Soft Machine oder so weiter in England schon, die wesentlich besser waren als Pink Floyd auf ihrem Debüt. Und hätten sie sich nicht schnell da rappelt dann bei Saucer Full of Secrets und da aufwärts, wird kein Mensch heute Pink Floyd kennen, da bin ich mir sicher, weil das Und ich weiß es nicht, dass es auch im Nachgang so, ja, die haben ja das Pipe at the Gates of Dawn zur gleichen Zeit aufgenommen wie Sgt. Pepper's Lonely Heart Club's Band, die Beatles im Abbey Road Studio, und haben sich da natürlich viel abgeguckt. Ich glaube, wenn sie sich das nicht abgeguckt hätten, dann wäre die Scheibe noch viel, viel schlimmer geworden eigentlich. Aber die wussten gar nicht, wo sie hin sollen. Die haben gesagt, oh, die Beatles, die machen da mit Tape Recording und lassen die Bänder rückwärts laufen und für irre Sounds, das machen wir jetzt auch. Aber songwriterisch ist da, also ich weiß nicht, nervig, total nervig auch. Genauso wie meine Band. Und zwar UFO. Eine der besten Hardrock-Bands der 70er Jahre. Nicht zuletzt dank Michael Schenker, unseren German-Gitarrengott neben Uli Roth. Und die ersten zwei Scheiben auch. Aber die erste Scheibe, das ist auch so der Versuch, Space-Rock zu sein, so psychedelic Space-Rock, so Boogie, aber der Bass völlig überdreht, total simpel. Du denkst, da ist irgendeine Band, die halt ein bisschen was probiert im Proberaum. Das hat überhaupt keinen Reiz. Die Songs sind einfach total quirky. Die führen nirgendwo hin. Dass aus UFO mal eine der bedeutendsten Hardrock-Bands der 70er Jahre wird, mit wirklich mit filigrane, geile, richtige geile Rockmaschine mit dem Phänomenon und mit Heavy Petting und wirklich, wo Michael Schenker, die Ära Michael Schenker und auch danach noch, aber die Michael Schenker-Ära von UFO, die ist einfach gottgleich. Auch Michael Schenker hat das übrigens solo nie wieder erreicht, was er bei UFO geschaffen hat. Aber die ersten beiden Alben eigentlich, die kannst du gar nicht anhören. Das ist eigentlich fast schon eine Frechheit. Selbst was Space Rock, da wollte man ein bisschen Hawkwind mit reinbringen und so weiter. Aber das sind so Copycats. Die wussten gar nicht, was sie wollen, haben verschiedene Elemente genommen aus der Psychedelik und aus dem Space Rock, gerade von Hawkwind, und haben eine Melange, einen unhörbaren Brei irgendwie als Space Rock verkauft. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Im Gegensatz zu dem, was dann eben auch, da ist auch so ein Cut passiert, weil das hat gar nichts, die ersten beiden Alben haben gar nichts mit dem Phänomenon dann zu tun, wo es wirklich genialer, geiler Hardrock war. Passt überhaupt nicht. Wie wenn das eine andere Band wäre, wie ausgewechselt plötzlich. Ne? Wirklich ganz schlimm.
Das war ja teilweise, also da fällt mir jetzt gerade ein, das war ja lustigerweise im Anfang 70er Glamrock war das ja auch so. Also die ersten Sachen von T-Rex und Bowie.
Ja, also, ja, die erste Bowie-Scheibe auch eine Katastrophe
eigentlich. Die größten Klugscheißer sagen jetzt, ja, das ist aber eigentlich doch gut. Diese Art von Psych-Pop haben tausend andere geiler gespielt, aber das war auch lang nichts.
Ja, ja, nee, absolut nicht. Und das ist so.
Ich hätte nur fünf Sachen nehmen müssen. Jetzt sind wir in Fahrt.
Stimmt. Ja, da habt ihr es da draußen.
Einmeckern.
Jetzt habt ihr es gekriegt. Jetzt habt ihr mal wieder was Negatives bekommen. Aber es ist auch interessant, über sowas zu reden, weil es ja eigentlich dann verwunderlich ist, wie große Bands, die sich dann wirklich als Legenden, heute kennen wir die alle als Legende, eigentlich schwer getan haben mit ihrem ersten Ding. Und dass es manchmal auch verblüffend ist, dass manche einfach einen Schlussstrich, manche haben sich einfach entwickelt und manche haben einfach einen Schlussstrich gezogen und haben gesagt, nee, wir müssen nochmal neu anfangen. Und schreibt uns in die Kommentare, was euch so einfällt. Und bis dahin bleibt, schreibt uns in die Kommentare, was muss ich euch immer sagen, was ihr zu tun habt. Ja, Gott, ihr wisst es doch selber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.